Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Funk. Endlich ist es mal wieder soweit. Es gibt ein Update von mir und meiner Olekranon-Fraktur. und ja, davor haben wir natürlich auch noch über das T100-Rennen in Dubai geredet, was da passiert ist und unsere Einschätzungen dazu und auch nochmal geguckt, ob ich bis 8 zählen kann.
Und alle, die Olekranon kennen, können bis 8 zählen, alle, die es nicht kennen, nicht.
Genau. Dann hätte ich aber bis vor 6 Wochen auch noch nicht bis 8 zählen können.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir springen kurz in die Werbung und dann starten wir einfach direkt rein mit dem Podcast hier. Und in der Werbung Whoop, unser Presenter. Und wir wissen natürlich mittlerweile alle, wofür Whoop da ist. Ihr könnt alle eure Daten damit checken, eure Belastung, eure Recovery, eure Verhaltensweisen, ob Koffein vorm Schlafen gut ist oder nicht gut ist. Aber Fred, was mich natürlich brennend interessiert, durch so eine OP, also ich habe das bei mir in den Daten ja richtig crazy gesehen, dass was so eine OP mit dem Körper macht. Und es hat, glaube ich, so bei mir 6 oder 7 Tage, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, gehabt, bis so HRV und die ganzen Sachen so langsam wieder Richtung normal gegangen sind. Du bist Profi, dein Athlet ist krass, dein Körper ist krasser als meiner, aber wie sah das bei dir aus?
Ja, bei mir war es genauso, wobei das Normal wird dann auch so ein bisschen anders, weil die ganze Baseline sich halt so ein bisschen verschiebt. Also was jetzt bei mir grün ist, ist in der Saison, wenn ich fit bin, ist bei mir rot. Also so die gleiche HRV. Das ist schon immer interessant, wie sich so die Baseline einfach entwickelt. Also Off-Season versus On-Season. Und was aber krass, was mir aber aufgefallen ist, so am Anfang nach der OP, wie viel Schlaf sich mein Körper geholt hat. Mhm. Ich habe wirklich so oft irgendwie zwischen 95 und 100% Schlaf gehabt bei Whoop. Habe eigentlich ja jeden Tag irgendwie so eine Stunde mehr geschlafen als sonst. Da hat man einfach gesehen, dass der Körper da ja einiges macht und das halt einfach extrem viel Energie zieht, so eine Fraktur und die Heilung. Und ja, das war auf jeden Fall sehr interessant, wie der Körper sich dann auch ja die Erholung quasi holen muss.
Das kenne ich nicht, weil bei uns ist ein kleiner zweijähriger ja. Wecker, aber ja. So ist es halt. Ich würde einfach sagen, wenn ihr Bock habt, das auch mal so auszuprobieren und zu gucken, ob oder welche Sachen sich bei euch auswirken, könnt ihr einfach 4 Wochen gratis Whoop testen. Und zwar mit dem Link join.whoop.com/pushinglimits oder den Link in den Shownotes. Und da könnt ihr euch auch einfach mal einen Whoop ziehen, alle Daten für euch testen und gucken, ob das was für euch ist. Und wir springen jetzt hier einfach wieder rein in den Podcast. Fred, wir haben es endlich wieder geschafft. Aber bevor wir zu deinen ganzen Themen kommen, ich habe eine ganz wichtige Frage, weil wir nehmen jetzt ja hier am Dienstag auf. Das Wochenende schwingt noch so ein bisschen nach und mich interessiert brennend deine Meinung als T100 Athletensprecher zu dem, was da am Wochenende in Dubai los war. Also und ob du schon mit Athleten gesprochen hast. Ob da on course alle Probleme waren, ob die einfach nicht zählen können, ob dieses, ich weiß nicht, wie du es letztes Jahr in Dubai gemacht hast, der Kurs war ja meiner Meinung nach relativ ähnlich oder sogar gleich.
Genau gleich eigentlich, außer gleich. Das Schwimmen. Das Schwimmen war so ein anderer Strand und dementsprechend waren sie die ersten 2-3 Kilometer auf dem Rad noch anders, aber ab dann, also so ab Kilometer, keine Ahnung, 5 bis Kilometer 80, die 8 Runden dann hinten da aber in diesen Gelände, was auch immer das da ist und die Laufrunden, die 8 Laufrunden war auch alles gleich.
Ja, letztes Jahr konnten ihr zählen, dieses Jahr nicht. Hattet ihr letztes Jahr irgendwen, der euch reingewunken hat oder musstet ihr selber zählen? Oder also was, hast du mit irgendwie gesprochen? Was war da los? Hast du Insights für mich?
Ja, also ich sag's wie es ist, ich find's echt kacke, so mit Verletzungen und dass ich nicht starten konnte, weil einfach durchs richtige Zählen hätte ich da halt jetzt einfach mein bestes T100-Ergebnis ever geholt.
Sogar ohne Form.
Nee, es war schon verrückt. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, sehr entertaining, so das Rennen anzuschauen.
Brutal.
Das, Und ja, ich meine, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, aber nur noch mal so grob zusammengefasst. Beim Radfahren sind die führenden Hayden Wild, Mathis Magier und Martin van Riel nach den 8 Runden und ich glaube 76, 77 Kilometer oder was die Radstrecke
76,
ist.
Ja.
Was sie auch im Briefing vorher gesagt haben, dass die Strecke so lang ist, haben sie sich entschieden, sie machen noch die 80 voll und sind an der Wechselzone vorbeigefahren. Und weil halt irgendwie scheinbar auch Leute reingerufen haben, oder Hayden Wild war sich nicht sicher, der war halt ganz vorne, dann hat er noch irgendwie so gefragt, und hey, oder haben Leute reingerufen, ja, er hat noch eine Runde zu fahren. Er meinte dann auch, die Wechselzone war blockiert, was aber nicht stimmt, wenn man den Livestream nochmal anschaut. Und ich meine, die nächsten sind ja dann auch in die Wechselzone reingekommen.
Ich habe auch von Martin gelesen, der hatte den Anschluss an die beiden verloren, weil er aus seinen Schuhen rausgegangen ist.
Genau, der war schon ready fürs Laufen und wurde dann halt so ein bisschen unter Druck gesetzt und war sich dann halt auch unsicher und ist denen dann einfach hinterhergefahren. Und ja, dann haben sie sich gedacht, fahren sie nochmal die, ja, ich glaube, 9 oder 8 Kilometer, wie lang eine Radrunde ist. Und ja, so hat sich herausgestellt, das ist die Möglichkeit, Hayden Wild zu schlagen, indem er quasi nochmal eine extra Radrunde fährt. Deswegen ist meine Vermutung auch, vielleicht war das ja auch alles gestaged von T100.
Das ist damit ja am Ende gehalten wird. Die haben so Hayden Wild durchgewunken, gehofft, dass die anderen reinkommen.
Das ist ja am Ende so auch so ein Showprodukt. Ja, einfach okay. So ein bisschen entertaining, und jetzt redet natürlich auch wieder jeder drüber, es ist überall in der Presse, in vielen Zeitungen, auch
und dann meinst
online,
du, dann
online
haben
gehen die Videos viral.
Ja, die Videos sind ja währenddessen schon viral gesehen. Vielleicht meinst du, die haben dann währenddessen gesehen, dass das viral geht, und haben dann gesagt, ey, beim Laufen machen wir das nochmal?
Ja, das kann natürlich sein. Das ist meine Vermutung, das ist alles gestaged. Die Athleten sind halt da natürlich dann die Opfer der Situation.
Die werden bestimmt bezahlt.
Und ja, beim Laufen war es dann eben so, also Morgan Pearson war dann in Führung liegend und ist halt einfach gelaufen. Auf einmal kommt so ein Cut, wo Mika als erster über die Ziellinie läuft und das Finish-Banner hochhebt.
Und dann war
auch so, hä? Ja, also natürlich auch komplett verwirrt, und auch hinter ihm sind dann zwei Athleten, Gregory Barnaby und Jason West, die sind dann auch am Ziel vorbeigelaufen und auch in noch eine Laufrunde. Also es waren 8 Laufrunden, also 8 Radrunden, 8 Laufrunden, das heißt schon viel zu zählen an sich, aber letztes Jahr hat's ja tatsächlich jeder hinbekommen bei der gleichen Strecke. Und dann alle anderen Athleten sind auch ins Ziel, und zwar, weil scheinbar ist dieser Lap-Counter, es gibt immer so einen Screen, also den gibt es nur beim Laufen, den gibt es nicht beim Radfahren, wo angezeigt wird dein Name und dann, keine Ahnung, 3 laps to go oder halt eben 2 finish, und der ist halt so 100 Meter vor dem Zielkanal. Das heißt, wenn da steht, ja, Mika Not, 2 finish und du vertraust...
Und Barnaby direkt dahinter, 1 lap to go oder was?
Nee, da stand auch bei Morgan Pearson stand quasi 2 finish, aber die haben quasi den Lap-Counter ignoriert, weil sie wahrscheinlich mit Uhr gelaufen sind oder halt selber mitgezählt haben.
Ah, jo,
also die haben gar nicht
Uhr
auf
läuft?
Den Lap-Counter geschaut,
okay.
Und haben das quasi gar nicht gesehen, vermute ich mal. Also entweder haben sie es gar nicht gesehen oder sie haben es gesehen und sich gedacht, nee, das kann nicht sein, ich habe erst 15 Kilometer, ich laufe jetzt noch eine Runde. Das ist natürlich die Frage. Also ja, also 3 oder 4 Athleten haben es auf jeden Fall geschafft, das zu ignorieren und die korrekte Distanz zu laufen. Aber ja, beim Laufen muss ich sagen, die Rennen, wo ich ohne Uhr gelaufen bin, wo so viele Runden waren, habe ich mich eigentlich auch immer da auf diesen Lap-Counter verlassen. Also vor allem bei 8 Runden.
Ja, wenn du ihn anbietest, dann musst du dich ja auch drauf verlassen können, ne? Also wenn das Ding da steht vom offiziellen, vielleicht ist das, okay, dann ist das wahrscheinlich auch die Begründung, warum die dann nach 7 Runden gesagt haben, ja, okay, da war das Rennen beendet, weil es gab einen technischen Fehler. Beim Radfahren gab es keinen Lap-Counter. Wenn du dich da verzählst, ist es halt Athletenproblem. Dann erklärt, die Frage hatte ich nämlich noch, wie das sein konnte, dass dann jetzt entschieden wurde, beim Radfahren geht das nicht, aber beim Laufen machen wir jetzt einfach nach 7 Runden das Ende, weil sonst wären irgendwie 5 Athleten wären ins Ziel gekommen und der Rest wäre DQ gewesen, also disqualifiziert. Und da habe ich mich gefragt, so, hä, wieso haben sie es beim Laufen gemacht. Also na klar wollten sie nicht, dass jetzt irgendwie 15 Leute gecued werden, aber was war mit dem Radfahren? Aber dann würde das ja natürlich erklären, wenn es beim Radfahren diesen Counter nicht gibt, beim Laufen schon. Und klar, wenn du als Veranstalter den anbietest und da steht to finish, dann kannst du als Athlet ja sagen, hier, ne, euer Fehler, macht was.
Ja, genau. Also es war dann eben das Ergebnis quasi, dass sie, also klar, Morgan Pearson ist dann auch irgendwann danach irgendwann um die Ziellinie gelaufen, hat sich gewundert.
Schön
so,
gerobbt,
hä?
Ey, scheiße.
Was ist los?
Er hat seinen
was
Moment passiert? Verloren.
Und danach haben die halt alle Athleten zusammengeholt und haben das halt auch ja über Stunden scheinbar diskutiert, was jetzt eben die Lösung ist. Also rein laut oder nach Regelbuch, wenn man gehen würde, müsste ja wirklich diese 4 oder 5 Athleten, die da quasi wirklich die 80 Kilometer Rad gefahren sind und die 8 Runden gelaufen sind, die einzigen sein, die eine Wertung kriegen, und alle anderen müssen disqualifiziert werden, weil im Regelbuch steht, dass jeder Athlet selber dafür verantwortlich ist. Also es ist egal, ob da irgendwie ein Lap-Counter für dich mitzählt oder dir irgendjemand zuruft, keine Ahnung, dass du noch eine Runde hast. Du musst immer wirklich für dich selber wissen. Und das steht ja so wirklich im Regelbuch. Aber da auch, dass es natürlich so viele Athleten waren, hat dann World Triathlon, die ja dann da dafür verantwortlich sind. Also es ist ja dann nicht T100, die arbeiten ja mit World Triathlon zusammen, die dann da so die ganzen Technical Delegates und die Jury und so auch stellen, haben dann den Athleten angeboten, darüber abzustimmen, ob quasi das Ergebnis einfach nach 7 Laufrunden genommen wird. Und die Athleten, die...
Aber auch unfair, weil die 5 verlieren ja bei der Abstimmung auch immer gegen die 15.
Ja, stimmt, aber ich weiß nicht genau, wie die abgestimmt haben, ob die einfach gesagt haben, absolute Mehrheit, oder dass wirklich alle Athleten einheitlich dafür sein müssen. Auf jeden Fall, von dem, was ich mitbekommen habe, diese Athleten, die richtig gelaufen sind, waren nett zu den anderen und haben dafür auch abgestimmt, dass das Ergebnis nach 7 Laufrunden zählt.
Ja, wäre für die natürlich auch. Also was, ne, klar, die Kohle ist nett gewesen, aber am Ende sind es halt auch alles Leistungssportler, die sagen, ja, ich wurde halt geschlagen und wegen so einem Fehler, den dann irgendwie 15 Leute gemacht haben. Ja, okay, verstehe. Hätte ich wahrscheinlich auch so abgestimmt. Wofür hättest du abgestimmt, wenn du Dritter gewesen wärst?
Also wenn ich richtig gelaufen wäre und dann
Dritter. Du wärst richtig gelaufen und wärst Dritter gewesen.
Und sonst Vierter oder was?
Sonst Zehnter.
Sonst Zehnter.
Nein, ja, war doch bei, die ersten drei.
Nee, ich glaube es war, also Barnaby.
Jason West war richtig.
Ja, Barnaby und West, die haben quasi dadurch einen Platz verloren. Also anstatt 2 und 3 waren die in 3 und 4, glaube ich.
Ja.
Genauso, glaube ich. Ich glaube dann, am Ende selbst wenn dann Mika, der dann in dem Fall, sagen wir mal, vor mir gewesen wäre oder war ja vor mir, der wäre ja auch nach 8 Runden, also wenn er richtig gelaufen wäre, wäre er auch vor mir gewesen. Ja. Also
der Letzte geworden ist, ich weiß nicht mehr, wer es war, der war dann Fünfter.
Ja, ich glaube, Jake Birdwhistle, ja genau, ja, ich glaube, stimmt. Die waren schon.
Der wäre Fünfter gewesen.
So.
Also Fred, Letzter oder Fünfter?
Ja, okay.
Also, es kommt, wie viel Preisgeld gibt es den Fünften?
Kommt drauf an, ob es eine anonyme Abstimmung ist. Man will sich ja auch keine Feinde machen. Ja.
Gute Antwort.
Ich meine, für mich selber hätte ich ja schon gedacht, ja, also ich meine, irgendwie will ich ja schon belohnt werden dafür, dass ich der Einzige richtig bin oder einer der wenigen bin, der die richtige Strecke gelaufen ist. Aber am Ende ist es natürlich auch, ja, es ist halt einfach bitter und sowas darf natürlich nicht passieren. Und dieser Lab-Counter, der ist scheinbar eben, oder dieses ganze System ist einmal so ganz kurz abgestürzt, was irgendwie dann auch keiner mitbekommen hat, so dass der einfach eine komplette Runde ausgelassen hat. Und ja, deswegen ist es passiert und ich denke, sowas kann halt passieren. Und da kann man, glaube ich, auch T100 jetzt nicht allzu groß dafür haten. Ich meine, natürlich darf es nicht passieren, gerade bei solchen Rennen auf so einem Niveau, wenn es um Weltmeistertitel geht, wenn es um so viel Geld geht. Aber ich glaube, ich hoffe zumindest, es wird nie wieder passieren. Und T100 hat da jetzt irgendwie einen Backup-Plan, oder ja, hat die Technik da besser unter Kontrolle. Aber ich fand dann auch persönlich so diesen den Post, den Martin van Rie als erstes rausgehauen hat, war auch schon ein bisschen so, ah, da hätte man lieber eine Nacht jetzt erstmal drüber schlafen sollen. Ich meine, natürlich ist der enttäuscht erstmal oder sauer auch auf sich selber wahrscheinlich, dass er halt dann nicht da vom Rad abgestiegen ist, sondern mit Hayden und Mattes noch eine Runde mitgefahren ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist halt eben, ja, würde ich auch beim Radfahren war das halt schon einfach komplett die Verantwortung der Athleten. Und sicher ist es gut und wird es in Zukunft wahrscheinlich auch so sein, dass es ja vielleicht auch einen Lap-Counter gibt oder jemanden, der mitzählt. Oder eigentlich gab es auch immer so eine Bell-Lap, auch bei T100. Ich weiß nicht, ob es die dieses Mal halt eben nicht gegeben hat. Auch bei World Triathlon, dass quasi eine Runde vor Ende so die Glocke geläutet wird.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das hätte ich schon kritisiert jetzt an T100. Also am Ende ist es ja so, egal welcher Sportart du guckst, wenn die auf einem hohen Niveau betrieben wird, verlässt du dich dann nicht immer auf irgendeinen Lap-Counter oder, weißt du, beim Tennis zählt auch immer der Schiedsrichter nochmal mit, wie es steht. Und also da muss ja irgendwo einer stehen und gucken, sind jetzt die Athleten auch, ne, haben die alle ihre Distanz absolviert und so weiter. Also ich finde, wenn du das auf diesem Niveau und was die, haben wir schon öfter drüber geredet, auch T100 sein will und Professional Triathlon.
Ja, das hat ja
Martin, glaube ich, geschrieben dann, das Professional sollte man streichen. das war natürlich in den Emotionen und kann ich auch verstehen, dass man da so ein Ding raushaut, so ein Post. Aber ich finde, das kannst du schon auch kritisieren und das machen ja auch andere besser oder dann bei World Triathlon, dass da auch wer ja mitzählt und guckt, wie weit sind die und dann gibt es eine Glocke und wenn sich dann der Lab-Counter und derjenige, der die Glocke bingelt, verzählt hat, dann ist das aber wenigstens für alle so. Aber bei diesen Kursen, wenn du da am Limit fährst und weißt du, du bist dir einmal unsicher, hast einmal was vergessen, dann ist ja dein Rennen zu Ende. Das wäre ja auch bitter irgendwie und das ist ja auch nur für den, der in Führung liegt. Alle anderen gehen ja einfach hinterher, wenn die sehen, okay, die sind in der Wechselzone, wirst du reingewunken. Hat man ja dann auch gesehen, wie Mattis dann einfach hinterher ist oder dann Martin, der dachte, man ist fertig, aber ist dann auch hinterher gefahren. Also klar ist das immer Athletending und bei den Age-Groupern ist es ja auch das Gleiche, jeder ist für sich verantwortlich. Da finde ich, ist es aber noch ein bisschen was anderes, weil du bei Age-Group-Rennen meistens nicht einen 8-Lauf-, 8-Radrunden-Kurs hast und du kannst auch nicht irgendwie bei 3000 Startern irgendwie für alle mitzählen. Aber es ist ja ein Showformat, es wird übertragen. Es gibt extra nur 20 Athleten und Athletinnen. Ah, weiß ich nicht. Ich finde das darf mal einmal passieren. Das ist jetzt passiert, aber das darf jetzt auf keinen Fall nochmal passieren.
Also, es geht auf jeden Fall nicht. Also klar, da braucht man nicht drüber reden. Das soll nicht passieren, aber das ist jetzt so, okay, jetzt ist es passiert. Jetzt wird hoffentlich draus gelernt. Jetzt passiert es nie wieder. Muss man jetzt einfach hoffen. Aber ja, war ja wie gesagt vielleicht auch alles gestaged.
Alles gestaged, war fake. Wir werden sehen. Wenn das gut funktioniert hat und es gestaged war, dann sehen wir es nächstes Mal ja wieder beim großen Finale. Vielleicht machen sie dann noch mehr Verwirrung. Aber bei den Frauen hat ja auch alles geklappt.
Ja, eben. Vielleicht können die auch einfach besser zählen.
Mit Sicherheit. Klar können die Frauen besser zählen. Aber gut.
Ich finde so diese...
Wir wissen, was du gemacht hättest.
Also 8 Runden sind schon auch... Also war ich noch nie ein Fan davon. Also ich fand, beim Laufen fand ich es teilweise ganz cool, weil da hast du halt einfach mehr Zuschauer, also oder nicht mehr Zuschauer, du hast mehr von den Zuschauern.
Hast du den Zieleinlauf gesehen?
Ja, das war krass, weil letztes Jahr war da richtig viel los, weil das Rennen war am Tag nach dem Age-Group-Rennen und jetzt war es am Tag vor dem Age-Group-Rennen und jetzt war niemand da. Das ist wieder so klassisch.
Es waren wirklich nur Officials. Also es gab keinen Fan an der Strecke.
Und ich glaube, weil es auch mittags war, das ist ja sau heiß dann. Und letztes Jahr war es dann auch eher so Nachmittag, wo halt dann schon so langsam die Sonne unterging. Da konnte man beim Laufen halt auch schon irgendwie in der Sonne stehen, ohne dass man verbrennt. Ich glaube, das ist auch noch was ein Unterschied. Gerade bei so Middle East Rennen muss man mal gucken, zu welcher Zeit es macht, dass halt überhaupt Leute rauskommen, weil mittags sind alle in den klimatisierten Einkaufszentren. Und kaufen Gucci und Louis Vuitton.
Naja, gut. Ist halt, die bezahlen wahrscheinlich gutes Geld, deswegen sind sie da. Und sonst ja. Gibt es keinen Grund, warum du in Dubai
sicher. Tages. Ich meine, das ist ja auch, da ist ja auch immer viel Kritik bei, ja, nicht nur bei T100, ich meine, es ist ja Ironman das gleiche dann auch mit Oman und da kommt halt einfach das Geld her und am Ende des Tages, um dass dieser Sport wächst, muss halt einfach irgendwo Geld herkommen. Und wenn die Länder halt das Geld bezahlen, dann ja, was kann man machen? Ich glaube, T100 würde natürlich lieber irgendwie auch mal ein Rennen in Deutschland machen und gerade, also lieber in solchen Ländern, als jetzt irgendwie 4-5 Rennen in Middle East. Aber wer zahlt? Welche Veranstalter in Deutschland zahlt T100 Millionen, dass die da hinkommen? Da ist es halt eher andersrum. Und ich glaube, wenn halt dann irgendwann mal genug Geld da ist, das dann aus halt eben aus Middle East kommt, dann besteht vielleicht auch mal die Möglichkeit, da so in den West zu gehen und auch
anders,
mal ein cooles Rennen in Deutschland zu machen. Ja, aber ich meine, am Ende, das ist die, du brauchst halt das Geld, das ist um.
Ja,
dass
aber,
diese, um
das, wenn
Sport,
du das Geld brauchst, wie viel verdienst du, wenn du ein geiles, ausgebuchtes Age-Group-Rennen hast? Dann baust du noch eine geile Tribüne auf und machst auch in Deutschland 8 Runden Lauf, 8 Runden Radkurs und verkaufst Tickets,
ja, aber da,
für 150 Euro.
Da kommst du dann bei null raus bei so einer Veranstaltung. Wenn, also
na, aber dann wäre ja ein Ironman und alle Veranstaltungen in Deutschland wären plus minus null Geschäft.
Ja.
Wenn du in Deutschland ein T100-Rennen hast, mit dem Starterfeld und sagst, wir machen hier auch ein fettes, geiles Age-Group-Rennen und wenn ihr im Ziel seid, dann ist 4 Stunden Pause und abends 20 Uhr Primetime gibt's Bierparty und die Pros racen. Das Ding ist brechend voll.
Ja.
Bin ich sicher. Also ich glaube, ja, es gibt auch andere Wege, die du gehen kannst, als dann, das ist der einfache Weg, die Kohle zu nehmen von Middle East und Dubai und sonst was, anstatt sich Gedanken zu machen, wo kriegen wir die Age-Group-Felder voll, wie können wir da raus Kohle verdienen, dann machst du noch eine Age-Group-WM über die T100-Distanz und du musst das dann halt etablieren, ein geiles Finale machen an einem coolen Platz wie in Nizza oder ich weiß nicht wo. Marbella war jetzt auch super geil bei Ironman, also wer diese Saison meiner Meinung nach noch stärker wieder gewonnen hat durch die ganzen T100-Sachen, ist Ironman. Also jetzt auch wieder Marbella, was da los war, die Location, die Übertragung, das Rennen an sich und dann jetzt direkt danach das T100-Chaos. Das wirkt dann schon so ein bisschen wie eine Clowns-Show.
Ja, aus, also, Fansicht, aus halt, Fansicht auf jeden Fall.
Ja, da und auch, wo will ich starten? Also ich würde nächstes Jahr definitiv doch lieber mich für eine 73-WM qualifizieren wollen, als für irgendein T100-Rennen als Age-Grupper da starten.
Ja, das Krasse ist, dass die T100-Rennen auch echt immer voll sind. Also es sind wirklich viele immer am Start. Also gerade auch so Dubai, da waren wieder irgendwie 4.000 Age-Grupper am Start.
Da waren 4.000 Age-Grupper in Dubai?
Ja, das ist brutal. Auch da, die Triathlon-Community in Dubai ist richtig groß.
Ja, okay, krass. Ja, dann wäre das ja noch ein Grund, wenn da wirklich 4.000 Starter sind, dann ist es natürlich geil, dann ist das Ding ja voll.
Ja, muss man halt dann, ja, wie gesagt, besser halt wieder das Profirennen am Tag nach dem Age-Group-Rennen, dann sind auch alle wieder irgendwie in der Strecke.
Ja, okay, dann ist das nur. Das habe ich jetzt unterschätzt, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass da das Age-Group-Rennen so ausgebucht ist, dass der.
Ja, das ist auch immer das Argument von T100, dass die dann nach Middle East gehen. Das ist natürlich auch immer, ja, das ist so ein growing market. Also im Triathlon ist es natürlich, ja, okay, das ist wahrscheinlich so die Halbwahrheit. Ich meine, sicher ist, also es bestimmt auch, dass der Sport dort wächst, aber ich glaube, das ist natürlich nicht der Hauptgrund, wieso T100 dort die Rennen veranstaltet.
Ja gut, aber wenn das Age-Group-Feld wirklich voll ist mit 4.000 Athleten plus, die kriegen noch 1 Million hinterhergeworfen vom Veranstalter.
Ich meine, die zahlen natürlich halt auch einfach viel mehr Geld an die Profis am Ende des Tages. Und das muss halt dann auch, das muss halt dann auch irgendwo herkommen. Und das ist halt dann aus Profisicht, das ist halt deswegen halt auch einfach dann schwierig, da dann Kritik auszuüben. Gerade halt auch so ein Martin van Riel, der alleine letzte Saison halt irgendwie, ich habe mal zusammengerechnet, fast $600.000 gemacht hat, alleine durch T100.
Das ist schon krass. Ja, das ist schon krass, hast du recht. Deswegen hat er es wahrscheinlich jetzt auch noch wieder ein bisschen revidiert mit seinem
Ja. Aber ich meine, ja, das ist halt die Profisicht. Und klar, aus Fanperspektive stimme ich dir natürlich auch absolut zu. Und das sind halt die, ja, auch einfach die Strecken dann, die dann dort sind, Dubai oder dann wo es jetzt dann auch irgendwann hingeht, Saudi-Arabien oder jetzt dann wahrscheinlich auch Katar, sind halt auch einfach langweilige Strecken. Halt einfach wahrscheinlich irgendwelche flachen, ja eben 8 Runden Wendepunktkurse über irgendwelche Parkplätze oder Autobahnen. Und ja, ich glaube, das ist halt dann einfach so das falsche Produkt, um das Ganze halt irgendwie, ja, in der Triathlon-Bubble noch größer oder angesehener werden zu lassen. Und ich glaube, deswegen gibt es halt einfach da auch viele, die dann, oder viele Kritiker. Was natürlich halt das Argument von T100 immer ist, sie wollen halt aus dieser Bubble raus, also sie wollen das Produkt ja eben an Leute verkaufen, die einfach noch nie was irgendwie mit diesem Sport zu tun gehabt haben oder noch nie was von dem Sport gehört haben, und deswegen halt auch ist natürlich das Allerwichtigste, dass die irgendwie gute Slots auf Eurosport und so weiter bekommen, wo es dann halt übertragen wird. Aber ja, ich bin auch der Meinung, dass, glaube ich, man sollte sich erstmal, glaube ich, einfach auf diese, wirklich auf diese Core-Triathlon-Bubble fokussieren. Und ich glaube, wenn da alle happy sind, dann verkauft sich es auch einfach viel leichter nach außen.
Ja, und wenn die Events voll sind, da sind viele Zuschauer, sieht es ja auch im Fernsehen viel, viel geiler aus am Ende des Tages.
Ja, aber, absolut.
Ja, lass uns da nicht, haben wir schon oft genug drüber geredet. Fred, wir brauchen ein Update von dir. Was macht dein Arm? Wie läuft der Progress? Hast du immer noch 4-mal die Woche Physio? Ich habe mit, und auf Social Media haben wir schon 2-mal geschrieben, mit Nils schon gejoked, ihr zwei meldet euch jetzt demnächst für einen Megamarsch an. Einmal du, weil du trainiert hast, und Nils, weil er gezeigt werden, bekommen werden muss, gutes Deutsch, dass Spazierengehen auch Sport sein kann.
Ja, ich bin jetzt richtiger Spaziergeher.
Nee, richtiger jetzt, Hiker.
Jetzt langsam ist schon wieder normales Training, kann man eigentlich fast sagen. Aber ich hole mal ganz aus, weil wir es im Podcast ja auch noch gar nicht besprochen haben. Ich meine, die meisten verfolgen es ja auf Socials und so weiter. Aber kann ich es hier nochmal von meiner Stimme direkt hören. Letzte Woche in der Offseason war ich, da muss ich noch kurz ein Hühnchen rupfen mit Nils Görke oder auch anderen Kommentaren, die ich gelesen habe, dass ich keine Offseason gemacht habe. Das finde ich, da haben die Leute oder Nils das nicht ganz gecheckt. Also ich habe, normal trainiere ich ja 25 bis 30 Stunden pro Woche, und in der Offseason, ich habe nur gesagt, ich mache nichts. Und habe mich halt dann irgendwie täglich irgendwie so ein bisschen bewegt, aber am Ende des Tages hatte ich maximal 10 Stunden pro Woche und habe halt halt diese 2 Local-Laufwettkämpfe damit gemacht, weil die halt einfach bei mir waren. Der eine war direkt in Kufstein, so ein Night Run, musste ich natürlich mitmachen. Und das andere war natürlich diese Tour de Tirol, diese Trail Run mit Strati, was natürlich auch mega Bock gemacht hat. Und klar, da kann man sagen, es war vielleicht kurze Pause von der Offseason, diese Wettkämpfe, aber alles andere, da habe ich wirklich nicht viel gemacht, und ich würde sagen, da gibt es noch einige, die da noch in der Offseason nochmal deutlich mehr machen. Aber das hat hier Nils Görke nicht ganz verstanden. Also ich habe schon, meine Fitness ist schon ordentlich nach unten gegangen, und ich kann Ihnen auch gerne meine Fitnesskurve von der Offseason vorlegen, wenn das mir nicht glaubt.
Ja, bitte schicken. Als Excel mit Graphen und Tortendiagramm.
Und dann in der letzten Woche bin ich, hab das Wetter ausgenutzt, bin zu einem gemütlichen Gravel Ride aufgebrochen, war schon so, später Nachmittag. Und bin dann so bergab gefahren auf so einen Wanderweg, der dann irgendwann auch so Asphalt wird. Und dann ja so eine halbbreite Straße. Hab so eine Familie, eine wandernde Familie überholt, beziehungsweise die bin so von hinten gekommen, die sind auf der rechten Seite gegangen. Der Vater hat mich auch gesehen, weil der hat sich umgedreht, hat mich gesehen, und die vor den Eltern sind quasi 2 kleine Kinder auch gegangen, und ich bin dann halt ganz links auf die Straßenseite, hab überholt, hab nicht abgebremst, weil halt ausreichend Platz war zum Überholen. Bin dann halt schnell vorbei, es war halt bergab, hat dann halt irgendwie meine, mit Gravel halt irgendwie meine 40 km/h, und auf einmal ist wirklich der so ein kleiner 5-jähriger Junge dann von vor den Eltern auf die andere Straßenseite gesprintet und wirklich direkt vor mein Vorderrad und ich bin volle Kanne in ihn reingefahren und mich hat's übers Rad und ich bin übers Rad geflogen. Hab den halt leider gar nicht kommen sehen und hatte wirklich 0,0 Zeit zu reagieren. Und ihm ist Gott sei Dank nichts Größeres passiert. Hatte eine kleinere Platzwunde am Kopf, aber das war dann zum Glück alles in Ordnung. Und ja, ich habe mir leider das Olecranon gebrochen.
Olecranon, das habe ich noch nie gehört.
Habe ich davor auch noch nie gehört. also quasi, ja, man kann sagen, den Ellbogen.
Ja. Das kenne ich.
In Fachdeutsch.
Ist gut. Übersetzt es für uns, die das Olecranon nicht kennen.
Ja, also hab natürlich dann schon gemerkt, also als mich da hingehauen hat und mich dann abstützen wollte, dass da, ja, da ging am rechten Arm, dass da irgendwas ist. Und natürlich dann direkt Notaufnahme und das ganze, der ganze Quatsch. Und da hat sich ja genau Röntgen, dann genau hat sich herausgestellt, dass das eben gebrochen ist, muss operiert werden, weil da halt auch irgendwie die Trizepssehne direkt ansetzt. Also das kann man nicht einfach irgendwie ruhig stellen und dann wächst es wieder zusammen, sondern es muss operiert werden. Und ja, das habe ich dann operieren lassen und ist eine Platte reingekommen. Und ja, ist ein bisschen so ein bescheuerter Bruch, weil es halt so am Gelenk ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach irgendwie so, das, ja, es wird operiert, dann kriegst du einen Gips rum, dann stellst du das halt irgendwie die 4 bis 6 Wochen ruhig, dann wächst es wieder zusammen und machst den Gips wieder runter und alles ist gut. Sondern leider am Gelenk musst du es halt so früh wie möglich auch wieder bewegen, dass es halt nicht steif wird und du halt auch nicht irgendwie Bewegung verlierst langfristig. Und ja, dementsprechend hatte ich dann irgendwie 5 Tage diesen Gips dran nach der OP. Hatte auch noch nie so brutale Schmerzen. Also bis ich auch wirklich komplett ohne Schmerztabletten eine Nacht geschafft habe, das war, glaube ich, so nach 2 Wochen.
Oh,
also das war schon heftiger Bruch, muss ich sagen. Und ja, aber bin dann musste halt dann eben schon nach 5 Tagen habe ich dann so eine Orthese bekommen, wo man irgendwie die Gradzahlen einstellen kann. Und in den ersten 2 Wochen darf ich quasi zwischen 0, also 0 ist Streckung vom Arm und 90 Grad Beugung, durfte ich bewegen in den ersten 2 Wochen.
So weit schon?
Nee, durfte ich maximal, aber das ging natürlich noch nicht. Okay. Also da musste ich schon auch erstmal hinkommen. Also ich habe auch ein Video gepostet auf Instagram, da das Maximale, was ich bewegen konnte, als der Gips wieder runtergekommen ist, das war, glaube ich, so ein Spielraum von 20 Grad. Und ja, bin dann direkt zum Physio. Und ab da halt auch wirklich jeden Tag. Da hatte ich auch echt das Glück, dass ich da gute Connections habe und jetzt auch wirklich jeden Tag zum Physio kann. Und ich habe jetzt, jetzt sind es ja fast 5 Wochen oder morgens sind es genau 5 Wochen nach der OP. Und habe halt jetzt schon irgendwie fast 25 Physiotermine gehabt seitdem.
Krass.
Also wirklich, also 5-mal die Woche ungefähr. Mhm.
Boah, das ist aber auch wichtig, gerade wenn das am Gelenk ist, das wusste ich jetzt noch nicht, weil auch fürs Schwimmen und dann Trizepssehne da dran, dass ich meine, klar, ey, für dich, das ist ja dein Kapital, da musst du alles tun, damit das wieder gar nicht mal, dass es so schnell wie möglich wieder in Ordnung ist, sondern
das war auch volle Range. Genau, das war auch tatsächlich erstmal so ein bisschen so ein Stress, sage ich mal, als ich dann in der Notaufnahme in Kufstein war, weil klar, es wäre auch versicherungstechnisch und so am einfachsten gewesen. Ich lasse es da dann einfach operieren und so und wäre auch alles normal gewesen. Hätte auch alles geklappt, aber ich hatte halt eben nicht das Gefühl, dass denen sich es kümmert, dass ich Profiathlet bin. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, das war dann so, ist dann natürlich bisschen egoistisch, aber es ist natürlich auch als Profiathlet extrem wichtig, dass ich da mich da auch irgendwie wohl dabei fühle. Und die waren halt dann auch schon so in der Notaufnahme, ja, das muss man irgendwie 3 Monate ruhig stellen und keine Ahnung, nach 6 Monaten ist es wieder geheilt. Da dachte ich mir auch schon, ja, also ich war schon oft bei Ärzten und die wirklich wissen, dass du Profiathlet bist, die schauen ja schon, dass du auch so früh wie möglich dich irgendwie wieder bewegen darfst. Und am Ende des Tages ist Bewegung ja auch immer gut für eine Verletzung. Klar, im schmerzfreien Bereich und so weiter, aber das durchblutet ja auch und so und dann heilt es auch besser. Und da war es natürlich dann auch top, dass ich da einige Connections hatte und mich dann halt auch eben dazu entscheiden konnte, dass ich mich woanders operieren lasse. Also dann in Traunstein in Deutschland. Das Gute war, der Sturz war auf der deutschen Seite von der Grenze. Also Kufstein ist ja direkt an der Grenze und ich wirklich, ja, keine Ahnung, 300 Meter von der Grenze. Also auf der deutschen Seite bin ich gestürzt. Deswegen war es versicherungstechnisch auch ein bisschen einfacher, dass ich mich auch in Deutschland operieren lassen kann.
Das ist natürlich gut.
Und ja, das war dann auch direkt alles viel professioneller und auch der Operateur, auch selber Triathlet natürlich, ist dann auch noch mal praktisch natürlich.
Ah, perfekt.
Und hat natürlich auch so mega Glück, dass ich dann auch direkt am nächsten Tag da reingeschoben wurde. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und ja, und dann eben Physio, der das natürlich dann viel so. Ja, am Anfang ging es natürlich auch viel darum, die Schwellung erstmal loszubekommen. Also der Arm war brutal dick, so richtig geschwollen. Und das Ganze halt irgendwie so passiv, so gut es geht, halt eben im schmerzfreien Bereich zu bewegen. Und halt irgendwie die Streckung, soweit es geht, wieder herzubekommen. So nah es geht halt eben an diese 90 Grad Beugung in den ersten 2 Wochen. Danach 2 Wochen darf man dann schon auf 120 Grad. Und jetzt nach 4 Wochen, dann darf man theoretisch schon wieder die komplette Beugung. Und jetzt im Moment, also jetzt war es nach 5 Wochen, würde ich sagen, fehlen mir wahrscheinlich noch so 5 Grad von der Streckung an guten Tagen. Und bei der Beugung, ja, da fehlen mir wahrscheinlich noch so, ja, 30 Grad, würde ich sagen, 20 bis 30 Grad. Und ja, also
aber ist das noch die Schwellung, weil am Gelenk, ich meine, ich hatte das ja
es
auch.
Es ist auf jeden Fall Fuß. Noch, es ist noch Schwellung da, also ja, quasi ja. Direkt da, wo die Platte auch ist. Ich meine, ja. Die Wunde ist da natürlich auch, da muss man natürlich auch am Anfang viel behandeln, weil die klebt ja natürlich dann auch immer so ein bisschen am Gewebe und so. Und ja, der Großteil aber der Schwellung ist natürlich jetzt weg zum Glück, aber ja, das ist schon noch die Schwellung, was da halt da einfach noch so ein bisschen die Beugung und die vor allem die Beugung hindert. Bei der Streckung ist es halt so, dass wenn du jetzt selber probierst, so in die Streckung zu gehen, ab einem gewissen Punkt brauchst du ja deinen Trizeps, um diesen Ellbogen so einrasten zu lassen. Und dadurch, dass das halt einfach noch nicht 100% geheilt ist, kann ich das einfach noch nicht machen. Also ich komme halt zu diesem Punkt, wo du jetzt quasi, wenn du so locker lässt, das ist kein Problem, aber so dieses, dass du nochmal so diese letzten paar Grad wirklich nochmal so komplett streckst, das geht halt einfach noch nicht. Da brauche ich halt erstmal wieder das Go, dann hoffentlich nächste Woche, dass es zusammengewachsen ist. Und dann kann man da halt auch ein bisschen belasten. Und dann kriegt man auch relativ schnell da wieder das letzte Stück von der Streckung her. Weil ich meine, dann kannst du halt da einfach auch wieder Übungen machen und halt, dass ich auch überhaupt wieder einen Trizeps bekomme, weil ja, der Muskelschwund am rechten Arm ist schon auch extrem jetzt, wenn man meine Arme vergleicht.
Shit. Aber ich glaube, da hast du ja zum Glück Tobi, der wird dir da schon die richtigen Übungen aufschreiben.
Und dann, da kommt es mir auch mal zugute, endlich, dass ich so schnell Muskeln aufbauen kann. Im Moment bin ich eigentlich ganz happy, dass ich auch mal ein bisschen jetzt vom Oberkörper wieder was verloren habe.
Warst du schwimmen jetzt schon wieder?
Ich kann mal von vorne anfangen. Also ich war so die ersten 5 Tage, wo ich den Gips hatte. Das Einzige, was ich halt machen konnte, war spazieren gehen. Dementsprechend habe ich das halt gemacht, weil klar, sonst komme ich dann auch gar nicht an die frische Luft. Dann nach 7 Tagen bin ich wieder auf die Rolle gegangen. Ich konnte mich halt natürlich noch nicht am Lenker abstützen, habe dann meinen Arm in so eine Schlinge und mich halt nur mit links abgestützt. Das war dann immer, also es war nicht, ja, das war schon sehr unangenehm. Das war dann immer so ein Mix aus einarmig fahren und freihändig fahren. Irgendwann ging es zumindest wieder so, ja, ich so nach 2 Wochen würde ich sagen, ging es wieder, dass ich wieder so meinen Arm ablegen konnte auf dem Lenker. Also das Gewicht war da schon auch überwiegend auf der linken Seite, aber zumindest war es ein bisschen angenehmer.
Wie lange waren die Sessions? Was hast du geschafft?
Ja, erste Woche maximal 1,5 Stunden. Dann so nach 2 Wochen schon so 2 Stunden. Das ging dann schon. Und nachdem ich halt sonst auch dann nicht viel machen konnte, war ich halt auch erholt. Und war natürlich auch gut für den Kopf, da einfach was zu machen. Also dann fahre ich lieber 2 Stunden in einer unangenehmen Position, als dass ich halt irgendwie gar nichts mache.
Hast du und nicht den Magnus Detlef gemacht?
Mit dem Petsy-Ball? Oder?
Ja.
Ich habe es probiert, aber das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Das, beziehungsweise war mega unangenehm.
Ah, okay. Vielleicht ist das, weil er so groß ist wie ich auch.
Ja, das hat mit meiner Radposition oder ja vielleicht mit meiner Größe nicht so richtig.
Hast du auf dem TT oder auf dem Rennrad gemacht?
Nee, auf dem Rennrad.
Hast du auf dem TT gemacht, ja, und auf den Extensions lag der Ball?
Mhm.
Ja, ja, okay, aber wenn du 2 Stunden wieder gut hinbekommen hast, dann ist ja okay. Hast du verlängerte Offseason, noch ein bisschen Erhaltungstraining, ja. Und ist ja nicht so, dass du dann irgendwie und nach 7 Tagen wieder, dass du jetzt richtig krass viel abgebaut hast, weil du gar nichts machen konntest. Ja, okay.
Genau, das war natürlich das Ziel, dass wir da halt einfach von der Fitness und Muskulatur und so weiter einfach so viel wie möglich erhalten und machen, ohne dass wir natürlich auch die Heilung beeinflussen. Das ist natürlich auch wichtig am Anfang, dass man da nicht zu viel macht. Und dann, ja, das Nächste, was ich dann so gemacht habe, war dann, dass die Spaziergänge halt auch die Berge raufgingen. Also dann wandern. Das war dann auch so die Sessions, wo ich meinen Puls auch ein bisschen hochbekommen habe. Da muss man Nils auch nochmal sagen, es gibt nochmal den Unterschied zwischen den Spazierengehen und Wandern.
Der wohnt in Hamburg, der kennt Wandern.
Ja, ich glaube, der war noch nie wandern, weil ich würde sagen, Wandern, klar, okay, bei Spaziergehen kann man sich drüber streiten, ob das Sport ist, aber Wandern, wenn man das richtig macht, da Nils, ich lade dich hier mal herzlich ein, dass du mal nach Kufstein kommst, dann gehen wir mal zusammen wandern.
Danach hat er Laktat 6.
Vor allem freue ich mich dann auf das Backup mit ihm, wenn wir so die Trails backup gehen.
Und nächsten Tag ein Podcast, wo er dann klagt über den Muskelkater.
Oder die Rippenverletzung, dann, weil er irgendwo gestürzt ist.
Ehrlich. Okay, ja, Wandern ging auch. Und
Wandern war so das Einzige. Das war halt so das Einzige, die einzige Möglichkeit halt einfach rauszukommen, war halt wandern. Deswegen habe ich das am Anfang halt relativ oft gemacht.
Oder, aber auch lang, das heißt, ne?
Richtig 2-3 Mal die Woche. Ja, und dann, klar, dann, wenn man halt mal irgendwie so einen Berg ganz hoch geht, dann ist man noch schon irgendwie 3-4 Stunden unterwegs. Ist halt das Geile, dass halt auch von der Haustür aus geht. Also kann nur empfehlen, wenn sich irgendjemand mal was einen Arm bricht, dann wohnt in den Bergen.
Oder fahrt in die Berge, Urlaub.
Da ist die Reha noch mal ein bisschen angenehmer mental. Und ja, ansonsten war natürlich eben Physio 5-mal die Woche, immer 1 Stunde, also richtig lang auch. Und natürlich Krafttraining 3-mal pro Woche, was halt geht dann für, vor allem halt für den Unterkörper dann natürlich. Für die Arme konnten wir natürlich am Anfang noch gar nichts machen. Das war dann so Step by Step. Irgendwann ist die Wunde natürlich verheilt und nach 2 Wochen sind dann die Klammern rausgekommen. Mhm. Dann durfte ich auch irgendwann wieder ins Wasser. Also nachdem die Klammern rausgekommen sind, habe ich mir aber nochmal eine Woche Zeit gelassen, bis ich dann ins Wasser bin, um da wirklich auch 100% sicher zu gehen und mir da irgendwie keinen Infekt zu holen, weil ich mich halt auch, ich hatte mir mal das Schlüsselbein gebrochen vor 8 Jahren und da hatte ich sehr viele Probleme mit der Wunde. Aber ja, jetzt würde ich mir wünschen, dass ich mir eher das Schlüsselbein gebrochen hätte, weil das war auf jeden Fall Kindergarten gegen die Verletzung.
Ja, das glaube ich.
Jetzt war ich schon wieder relativ oft im Wasser, aber natürlich nur Beine und einarmig. Schwimme damals so meine 2, 2,5 Kilometer. Aber es bringt schon einiges, finde ich, so für Wassergefühl, Wasserlage. Ich glaube, es wird den Einstieg, wenn es halt dann irgendwann oder jetzt dann irgendwann wieder geht, auch deutlich vereinfachen. Und ich glaube, das Wichtigste, was halt dann einfach fehlt, ist, dass ich wieder die Kraft und so die Ansteuerung im rechten Arm wieder bekomme. Und das kann ich dann, wenn alles gut läuft, eben ab, ja, nach 6 Wochen, also nächste Woche, hoffentlich wieder langsam dann anfangen. Und ja, Laufen habe ich dann auch so nach 3 Wochen wieder angefangen. Am Anfang konnte ich meinen rechten Arm halt gar nicht mitnehmen. Da musste ich halt dann auch, ja, immer gucken, dass halt von der Technik irgendwie trotzdem passt und ich mir nicht noch irgendeine andere Verletzung hole, weil ich halt meinen Arm nicht mitnehmen kann. Bin dann halt eher immer nur kurz und auch langsam gelaufen, aber das geht jetzt auch schon besser und besser. Und ich würde sagen, beim Laufen bin ich jetzt so bei, ja, 95% vom normalen Laufen. Also ich kann jetzt schon mitnehmen, noch nicht ganz 100% so beugen, wie ich gern hätte. Aber ist auf jeden Fall alles schmerzfrei und ich kann zumindest wieder so mitschwingen. Und ja, Rolle fahren geht jetzt auch schon wieder 100%. Also ich kann mich jetzt wieder komplett abstützen am Lenker. Also draußen fahren würde ich jetzt natürlich noch nicht. Das ist natürlich noch was anderes. Aber so Rolle fahren ist kein Problem. Und da spule ich jetzt schon so meine 10 Stunden pro Woche ab. Und ja, jetzt langsam komme schon wieder so in das Training rein, wo die Fitness auch wieder so langsam steigt und nicht nur erhalten wird. Also ja, mein Leben hat wieder einen Sinn.
Der Lebensinhalt kommt langsam wieder zurück.
Ja, man muss schon ehrlich sagen, man muss noch kurz dazu, es ist halt immer auf Social Media, ist natürlich dann immer, shared man da natürlich oft nur das Positive und so, aber ja, boah, als Profisportler ist es schon, oder vielleicht nicht nur als Profisportler, es ist schon nicht einfach, so eine Verletzung, und man zweifelt da schon sehr, gerade am Anfang, wenn man auf einmal seinen Arm nicht mehr beugen und strecken kann und das halt auch wirklich irgendwie nur schleppend vorangeht oder selbst jetzt, wo ich immer noch nicht 100% beugen und strecken kann, man kann sich halt irgendwie nicht so vorstellen, dass es irgendwann wieder so normal geht alles. Ja. Und man kommt halt dann irgendwie von 30 Stunden Training zurück auf den Boden und es ist ein Reiz für den Körper, wenn du halt einfach nur deinen Arm beugst und streckst. Das ist quasi schon das Training auf einmal.
Fühlt sich natürlich nicht so an, ne? Also ich kann dir sagen, das ist bei allen so. Also bei mir ich hatte genau die gleichen Gedanken. So, und bei mir war ja auch noch bis 3 Monate danach echt nur noch eine Schwellung auch drin im Fußgelenk. Ja. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht, so, das bleibt jetzt für immer.
Also das bleibt wirklich, jetzt so. Und das ist halt, als Profi ist es schon, ja, schon sehr, sehr schwer. Und ich hatte ja auch gesagt, ich will früh fit sein, ich will Ironman Neuseeland Anfang März machen. Und deswegen war ich natürlich auch mega motiviert, dann wieder so richtig ins Training einzusteigen und dann zack, wird die Offseason halt nochmal um 6 Wochen verlängert. War nicht jeden Tag einfach, aber man, ja, am Ende des Tages hat es Positive zum Glück überwogen und man redet sich natürlich dann auch ein, also dieses Comeback stronger, und das ist für irgendwas, ist es schon gut. Ich hoffe, dass der Einstieg damit alles wieder gut läuft und ich dann auch relativ schnell wieder 100% funktionstüchtig bin.
Ja, 2 Sachen habe ich dazu. Einmal, was du eben gesagt hast, was trotzdem krass war zu sehen. Also manche sind ja dann auch, okay, ich bin jetzt verletzt, ich kann gar nichts machen. Bei dir war dann direkt schon so 3, 4 Stunden Wandertouren. Also die waren so, klar kann man sagen, du hast jetzt keinen 9-to-5, wo du natürlich irgendwie dann arbeiten musst. Aber da hat man schon so gesehen, okay, du machst halt trotzdem was und sagst jetzt nicht irgendwie, okay, jetzt Mist, blöd gelaufen, es passiert jetzt gar nicht, sondern du hast irgendwie alles gemacht, was du machen konntest. Und auch wenn man das dann macht, dann geht es einem ja auch mental einfach viel, viel besser, als wenn man dann so sich einigelt. Wir hatten das lustigerweise genau so eine Frage letzten Freitag im Podcast bei uns, ja, wie man mit Verletzungen, Rückschlägen und so umgeht. Und das hast du eigentlich jetzt ja gerade nochmal perfekt beschrieben. sich auf das zu fokussieren, was man machen kann und das dann eben ausreizen und machen, was man eben machen kann. Sich darauf fokussieren und alles andere liegt ja eh nicht in deiner Hand am Ende. Du kannst es nicht ändern. Und der zweite Gedankengang, auch wenn man jetzt diese Saison sich anguckt, die Athleten, die oft den Stempel aufgedrückt haben, dann irgendwie wie so ein Sam Laidlaw oder so, die hatten auch keinen guten Start in diese Saison und kamen auch aus irgendeiner Verletzung. Also schauen wir mal, für irgendwas wird schon gut gewesen sein.
Ja, also gerade zu dem ersten ist es natürlich auch so, wenn man irgendwie... Hä? Was ist jetzt los?
Ist immer der gleiche Hi. Link.
Hi, Danny. Wir haben jetzt.
Danny ist kurz im Podcast.
Wir haben hier kurz spontan Podcast-Gast.
Wieder raus. Ja, wer unseren Link kennt, kann reinkommen.
Jeder ist herzlich willkommen. Aber ist auch witzig, genau zu der Zeit, wo wir wirklich Podcast aufnehmen.
Ja, so, was lustiger ein Zufall.
Jetzt hätte Dani schon noch ein paar Minuten drin bleiben können.
Ja, wir können sie noch wieder reinholen. Ich kann dir sagen, sie soll zurückkommen. Aber sie hat uns, glaube ich, nicht gehört. Also, wo waren wir?
Ja, genau. Ich glaube, ja, das Gute ist, am Ende des Tages tue ich mir da relativ leicht, das so zu akzeptieren und das zu machen, was ich halt machen kann, um mich darauf zu fokussieren und das Ganze halt irgendwie positiv zu sehen und einfach das Beste draus zu machen, weil die Situation kann ich halt einfach nicht mehr ändern. Aber genau, es ist halt eben so immer so, das ist, wenn so, das zum Beispiel, auch wenn man irgendwie eine Verletzung hat und man kann nicht laufen, nicht schwimmen, was auch immer, ich finde, dann ist es schon immer sehr schwer, auch das andere zu machen, also motivationstechnisch. Ja. Weil man hat halt einfach irgendwie so seine Struktur, seine Routine und ja, man sieht dann auch irgendwie nicht so den Sinn dahinter, ja, jetzt kann ich das eine nicht machen, jetzt habe ich auch irgendwie keine Lust oder kann mich halt schwierig motivieren, als irgendwie laufen zu gehen oder schwimmen zu gehen und so weiter. Und ja, das ist dann, glaube ich, halt einfach motivationstechnisch irgendwie eine Überwindung, aber am Ende des Tages, ja, wenn man das dann die Situation, sich mit der Situation einfach, oder wenn man es so einsieht quasi, dann, ja, es muss man da halt einfach das Beste draus machen. Und ja, ich glaube, das habe ich dann doch schnell relativ gut hinbekommen. Und ja, am Ende war es halt dann erstmal einfach nur Wandern, was halt so das Einzige war, was halt so richtig ging. Aber ja, am Ende ist halt auch einfach was extrem Cooles, was ich halt sonst auch so nicht machen würde, auch irgendwie in den Bergen rumwandern, sonst will ich halt irgendwie unten meine Bahnen abspulen im Pool oder
so. Ja, Schema F einfach, ne? Also das, ja, ist, genau. Es kann ja auch mal sein, dass du jetzt natürlich einmal so rauskommst aus diesem Alltag und auch natürlich jetzt wieder merkst so, ah, ich liebe schon meinen Alltag und jetzt halt auch voll brennst und auch damit vollem Fokus zurückgehst und halt wirklich so, ja, super, super ausgeruht am Ende des Tages natürlich jetzt in die Vorbereitung wieder starten kannst. Und das haben wir ja eben schon angesprochen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt komplett alles verloren hast, was du vorher gemacht hast und null ist, sondern nach 7 Tagen saßt du wieder auf dem Rad und konntest was machen. Und das darf man ja immer nicht vergessen. Und genau darum geht es ja auch, wenn irgendwer so jetzt vielleicht auch verletzt darum zuhört. So dieses ein bisschen was machen bringt schon richtig viel, um einfach auch so ein bisschen Form zu erhalten. Klar ist sie nicht 100% wie vorher, aber es ist auch nicht so, dass man auf null runtergeht. Und man sieht das ja ganz häufig wirklich bei Profiathleten. Das ist diesen Ausdruck, was du auch gerade schon gesagt hast, Comeback Stronger, den gibt es ja auch nicht umsonst. Das ist natürlich einmal, um sich selber auch so, glaube ich, zu pushen und so durch so eine Verletzung zu bringen, dass man da auch den Sinn weiter sieht. Aber wie oft hat man es schon gesehen, dass irgendwie aus so Pausen oder nach Verletzungen Athleten einfach wirklich stärker zurückgekommen sind, weil sie sich nochmal, ich habe da mit Nils letztens auch drüber geredet, ich merke das bei mir extrem. Ich mache das erste Mal in meinem Leben, auch beim Krafttraining und so diese Mobility-Übungen viel, viel aufmerksamer. Ich mache gezielt Sachen, für mein Fußgelenk, mache so ein paar kleine Sprungübungen und sowas, was ich noch nie gemacht habe. Und mein Laufen fühlt sich so gut an wie noch nie in meinem Leben. Und das ist ja schon sowas interessant zu beobachten, ist einfach am Ende des Tages. Und ja, du, wie es dann bei dir laufen wird, wissen wir dann beim Startschuss des Ironman Neuseelands, wenn sich der Plan noch nicht geändert hat.
Ich finde, also es gibt schon auch positive Dinge, die ich da auch einfach mitnehmen kann. Und genau, wir arbeiten halt jetzt auch einfach automatisch an Schwachstellen, an denen wir halt sonst auch nicht gearbeitet hätten. Also jetzt auch eben, wo wir halt wirklich dreimal die Woche Krafttraining machen und halt nur Unterkörper. Da gehen wir halt jetzt auch nochmal Sachen an, die wir halt jetzt vielleicht nicht angegangen wären, wenn wir jetzt schon wirklich normal irgendwie trainieren würden, weil wir halt einfach nicht die Zeit dafür gehabt hätten. Jetzt konnten wir halt wirklich in Ruhe uns nochmal da irgendwie die Schwachstellen anschauen. So gerade bei mir dann irgendwie Hüftbeugung, Hüftstreckung und so, was halt fürs Laufen dann auch super wichtig ist, dass wir auch wirklich da nochmal an den Stellschrauben drehen. Dann ist es natürlich auch so, dass ich jetzt wo ich dann wieder laufen konnte und meinen Arm nicht richtig mitnehmen konnte, musste ich halt meinen Oberkörper komplett so richtig ruhig halten beim Laufen.
Oh ja, stimmt.
Und sonst laufe ich immer sehr viel mit dem Oberkörper und das ist halt jetzt langsam, oder auch so beim, auch viel Cross-Trainer, was ich dann gemacht habe, wo ich meine Arme dann natürlich auch ruhig halte, weil ich konnte meine Arme dann auch nicht mitnehmen. Mhm. Einfach alles, dass ich wirklich alles aus Rumpf und Beinen mache, jetzt gerade so Richtung Laufen. Und dass ich vielleicht da auch einfach technisch jetzt vielleicht nochmal was rausholen kann. Und dann ist es der rechte Arm, den es erwischt hat. Und beim Schwimmen war es, ist bei mir immer so, war rechts der technisch schlechtere Arm als links. Also links hatte ich immer einen ganz guten, ganz gute Pull und Push-Phase.
Ah, stimmt, dass der, wo du auch so geschlagen
so,
hast, so ein bisschen aufs Wasser,
ja,
ne?
Ja, und rechts ist immer so der so ein bisschen, so mitgeschwungen ist und der nicht so ganz, ganz perfekt. Und da muss man halt so oder so technisch nochmal bei Null ansetzen. Und die Möglichkeit werden wir natürlich da auch nutzen. Ich arbeite jetzt dann auch für nächste Saison auch mit einem Schwimmcoach zusammen, um da halt auch technisch und beim Schwimmen allgemein einfach nochmal was rausholen zu können, um da nochmal Expertise an meine Seite zu holen. Und das war, also es war schon vor der Verletzung geplant und die Zusammenarbeit hat sich halt jetzt nochmal verzögert. Aber klar, jetzt für den Einstieg ist es wahrscheinlich auch nochmal eine große Hilfe.
Und bei dir genau, mit dem Schwimmcoach?
Michael Hahn war auch vorbei, Anne Haug mal Schwimmcoach, ist in München, also sicher werde ich jetzt nicht zu jeder Einheit irgendwie nach München fahren, aber so weit ist es auch nicht, also es lohnt sich dann schon hier und da mal eben einfach, dass man halt immer mal wieder jemanden hat, der da drüber schaut und halt, dass ich auch jemanden habe, der mir Pläne schreibt, so wie Tobi im Krafttraining, weil ich einfach gemerkt habe, dass motiviert mich am Ende des Tages, auch wenn ich so einen Plan habe. Schwimmen war halt eher immer so das, was dann so, ja, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock und dann denke ich mir irgendwas aus. Beim Einschwimmen denke ich mir noch irgendwie die Hauptserie aus.
4x1000.
Ja, und ich glaube, wenn ich da halt von Anfang, und beim Krafttraining, das habe ich dann auch immer irgendwie schleifen lassen, weil ich habe keine Ahnung gehabt, was ich halt eben mache, und seitdem ich halt da irgendwie Pläne von Tobi bekomme, mache ich halt wirklich regelmäßig und motiviert auch zweimal die Woche einfach meine Übungen. Das Ganze fürs Schwimmen halt jetzt eben auch, dass man da einfach nochmal dran arbeitet. Ist ja dann doch wichtig, dass man da vorne mit rauskommt. Und ja, der Plan Ironman Neuseeland. Ich meine, jetzt, wie gesagt, jetzt geht's wieder los, was die Fitness auch langsam wieder nach oben schrauben können. Ich hoffe natürlich, dass ich dann auch ab nächster Woche dann das Go bekomme, dass ich den rechten Arm auch wieder so langsam belasten kann. Sicher, bis das dann wieder alles 100% ist, das wird schon nochmal wahrscheinlich einen Monat dauern. Oder dass es sich zumindest anfühlt wie 100%. So, bis es wirklich 100% ist, wird wahrscheinlich nochmal länger dauern.
Ja, man hat es ja auch im Kopf noch so ein bisschen, ne? Also du wirst ja, auch wenn dir einer sagt, es geht wieder, man fühlt ja dann vorsichtig rein und das ist ja dann doch immer noch was anderes, als wenn du jetzt wirklich voll belasten kannst wieder.
Aber ja, mit Ironman Neuseeland werden wir dann nochmal entscheiden. Ich denke mal so im Januar, bevor wir dann in die spezifische Phase quasi dafür gehen würden. Bis dahin wäre das Trainings oder so erstmal wahrscheinlich so, einfach so V2 Max Block. Das wäre identisch, egal ob ich es machen würde oder nicht. Backup-Plan habe ich natürlich auch, falls ich es nicht mache, dann würde ich wahrscheinlich doch irgendwie einen Monat später dann beim Ironman South Africa an den Start gehen. Ist halt einfach einen Monat später, habe ich nochmal einen Monat länger Zeit, also der Monat, den ich jetzt quasi verloren habe. Aber ja, Präferenz wäre auf jeden Fall Neuseeland.
Ist Texas gleich wie Südafrika oder nochmal später oder früher?
Texas ist, glaube ich, eine Woche nach Südafrika.
Okay, aber also auch wäre quasi auch noch, ja, hast du keinen Bock drauf, aber am Ende, musst du ja gucken, was macht zeitlich dann Sinn und formtechnisch Sinn. Südafrika und Texas, das macht dann auch echt keinen Unterschied.
Also mir geht's mir geht's ja auch nicht um Pro Series oder so, dem Rennen wirklich nur um die Hawaii-Quali. Ja. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, würde ich direkt sagen, okay, Südafrika ist die bessere Wahl. Weil Südafrika ist Continental Champs und nicht Pro Series, aber gibt 4 Slots für Hawaii.
Okay.
Würde ich sagen, ist deutlich einfacher als Ironman Neuseeland sein wird, weil es halt das erste Rennen der Pro Series ist. Die Norweger werden am Start sein. Ich glaube, Jelle Gehns wird seinen ersten Ironman machen. Es wird auf jeden Fall richtig stark besetzt sein. Von dem, was ich gehört habe, werden sehr viele die Kombination Ironman Neuseeland und Ironman Texas machen. Weil die dann quasi, ja, aber habe ich jetzt schon von richtig, also habe ich richtig von richtig vielen gehört, weil die halt dann sehr früh mit dieser Pro Series quasi, dass sie halt schon mal 2 Ironmans haben und dann sich halt irgendwie komplett auf Hawaii fokussieren können. Also ist zumindest auch die Argumentation der Norweger, die das so machen werden.
Die werden Texas und
also die machen Neuseeland Anfang März und dann Texas Ende April.
Das sind 5 Wochen.
Ja.
Ja, okay.
Oder 5 oder 6 Wochen.
Es geht.
Vielleicht auch 6 Wochen.
Ja.
Und es gibt halt auch nur 4 Slots in Neuseeland. Weil das ist halt das ist zwar Pro Series, aber nicht Continental Champs.
Und es sind nicht so viele qualifiziert.
Genau. Ja. Also da muss man halt auf jeden Fall, ich meine gut, die Norweger sind schon qualifiziert, die müssen ja nur validieren. Ich glaube, da gibt es dann quasi einen Rolldown.
Ja.
Aber ja, muss man auf jeden Fall fit an der Startlinie stehen. Und
auch mental, du willst ja auch nicht komplett
rasiert werden. Ich habe schon richtig Bock drauf und wäre natürlich auch mega geil, mir dann wirklich da auch dann die Hawaii-Quali zu holen. Und also ich will dem jetzt nicht ausweichen, nur weil es jetzt irgendwie stark besetzt sind und ich vielleicht nur mit 99% statt mit 100% an der Startlinie stehe. Aber
ja, das ist klar, aber wenn du halt bei 70 bist, dann musst du ja die Reißleine ziehen und sagen, okay, ich werde nicht. Also du brauchst ja mindestens mal, sagen wir mal, 85, eher 89% Fitness, um einen vernünftigen Ironman machen zu können. Dass du da auch eine vernünftige Zeit noch läufst und nicht irgendwie dann jetzt für deine Verhältnisse da 3 Stunden oder 3 Stunden 15 oder sowas joggst. Sondern du musst ja unter 2,40 oder eine 2,40 rennen am Ende.
Ja.
Und wenn das nicht absehbar ist im Training, dann macht es ja nur Sinn zu sagen, okay, wir ziehen die Joker-Karte und gehen auf Südafrika. Ich meine, das ist am Ende auch Profisport, dass du ja deine Form, deine Zeit, deine Karten entsprechend richtig, richtig spielst und nicht nur, weil da jetzt irgendwie was cool wäre, was zu machen oder weil da ein geiles Feld ist, dass du racen willst oder weil du es mal gesagt hast. Ich meine, die Situation ist ja jetzt eine komplett andere als im letzten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, dass du in Neuseeland starten willst. Vor allen Dingen noch die Planung, die du da gemacht hattest mit vorher noch Challenge Wanaka und so, ist ja dann auch nochmal schwieriger, weil dann das war ja nochmal, was war es, 3 Wochen vorher, 4 Wochen vorher?
2 Wochen nur.
Zwei Wochen, okay.
Aber halt einfach nochmal, ein Rennen vorher. Das wäre mir halt schon wichtig. Ja. Also bringt mir relativ viel.
Ja, aber das würde ja dann sogar noch gehen mit 2 Wochen vorher, wenn du rechtzeitig fit wirst. Ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass es 4 Wochen vorher sind, aber das wäre dann wird er noch früher kommen.
Ja, also wie gesagt, der Plan ist noch nicht weg.
Die Nadel ist auf jeden Fall heiß, mit der gestrickt wird. Das ist safe.
Ist noch der Plan und ich bin. Motiviert bin ich auf jeden Fall. Das ist schon halt eben so mit so einer Verletzung, wenn es halt dann irgendwann wieder jetzt so langsam geht und man halt auch wirklich wieder so einigermaßen normal trainieren kann. Ich meine, klar, schwimmen kann ich jetzt noch nicht, aber so das andere halt jetzt zumindest. Und da kommt halt, dementsprechend bin ich halt jetzt richtig motiviert nach so einer langen Off-Season. Und mental macht es natürlich auch nochmal was.
Ja, voll. Also ich habe ja das Gleiche durch am Ende des Tages. Ich habe so viel Bock gerade am Sport wie echt super lange nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn man dann merkt, oder bei mir war es, und ich denke, bei dir wird es ja auch so sein, wenn du dann wieder auch schwimmen gehen kannst und vielleicht auch merkst, okay, ich habe was verloren, aber auch nicht so richtig viel und ich komme auch schnell wieder dahin. Das gibt dann ja nochmal so einen krassen Boost wieder. Ich meine, wenn du jetzt Rolle fährst, dann hast du ja auch schon wieder ein erstes. Das kannst du vielleicht noch sagen, wie ist so das, wie war denn da das Gefühl so? Hast du da jetzt 50 Watt weniger getreten oder nur 20 Watt weniger?
20 Watt mehr.
Also, das war ja eine Stunde gefahren ist. Also,
das war das Einzige, was ich machen konnte. Dementsprechend wurde ich dann auch schnell fit auf dem Rad. Nee, so, also tatsächlich, also ich muss auch nochmal sagen, ich habe seit der OP habe ich auch 3 Kilogramm abgenommen. Also, und
am
ich habe
rechten
nicht,
Arm.
Ja, genau, wahrscheinlich ist es nur der rechte Arm. Nee, ich habe aber auch tatsächlich nochmal, ich meine, klar, das eine schon, ich habe schon am Oberkörper verloren. Ich meine, links habe ich ja natürlich dann auch nicht viel gemacht. Mhm. Ja, klar, ich habe dann schon auch extrem dann auch viel auch auf die Ernährung geachtet, was natürlich auch die Heilung wieder beeinflusst. Gerade auch einfach extrem proteinreich ernährt. Und sicher so kann ich jetzt nicht die ganze Zeit weiter essen, vor allem wenn das Training halt wieder mehr wird, muss ich natürlich auch wieder mehr Kohlenhydrate ballern, aber ich sage mal so, für die Off-Season war es halt schon sehr gut und es hat natürlich dann auch nochmal ein anderes Gefühl, wenn man jetzt mit eigentlich habe ich sonst in der Off-Season auch nie zugenommen, aber zumindest ist das Gewicht gleich geblieben, weil ich halt Muskelmasse verloren habe und Fett gewonnen habe. Und Fett ist natürlich auch leichter als Muskelmasse. Und meistens war es dann so, dass eben nach ein paar Trainingswochen ich dann eigentlich so mein Peak-Gewicht hatte, weil halt dann so die Muskelmasse wiederkam und das Fett noch nicht ganz weg war.
Ich meine, so Dezember ist es 2022, ich kann mich noch
so
gut
ist
erinnern.
Es jetzt vielleicht auch, so ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen, natürlich. Aber ja, ist trotzdem natürlich dann nochmal ein anderes Gefühl dann auch beim Einstieg. Dann fühlt man sich irgendwie nicht ganz so kacke. und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Du, ich hatte gefragt nochmal mit den Wattwerten.
Ja, genau. Und,
du hast einfach gesagt, 20 Watt mehr.
Ja, und dann auf dem Rad. Ich meine, wir sind jetzt keine Intensität gefahren, aber ich hatte schon eigentlich immer echt schon nach mehr und mehr halt irgendwie ein gutes Gefühl auf dem Rad und bin dann schon auch hier und da jetzt, würde man sagen, so 20 Watt mehr so in der Grundlage gefahren als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, so nach der Offseason.
Das ist ja schon mal gut.
Ja.
Also, ja, das ist, also ich, am Ende ist es ja auch immer eine Chance, ne, für sowas. Klar, das ist jetzt nicht so, dass du die Radschwäche hättest, sondern jetzt in der Offseason mehr schwimmen wäre sicherlich gut gewesen, jetzt gerade mit den Ergebnissen, die du irgendwie hattest am Ende des Jahres in der zweiten Hälfte. Von der Schwimmperformance her, aber ich glaube halt auch da ist es so, dass da jetzt natürlich die Motivation stark zurückkommen wird und dann auch noch, ich bin gespannt, was da passiert mit dem Schwimmcoach noch, was du da berichten wirst auch, weil das ist ja auch das, was man diese Saison viel gesehen hat, wenn du vielleicht oder wenn du da hingehst, wirst du ja wahrscheinlich auch nicht nur One-on-Ones machen, sondern vielleicht auch da mal mit in die Gruppe gehen oder so. Was so Christian Hogenhaug und so, die alle berichtet haben, dass sie dann teilweise auch Trainingslager ausgelassen haben und zu Hause geblieben sind, weil sie da einfach diese Schwimmgruppe haben und einfach gemerkt haben für sich, das macht einen riesen Unterschied. Und das hat man bei vielen Athleten ja dann auch echt gesehen in den Ergebnissen, die sonst immer deutlich weiter zurück waren und auf einmal im Mainpack irgendwie drin waren und dann mit dem stärkeren Profil. Also das ist ja bei dir am Ende auch super wichtig, dass du da in dem Mainpack aus dem Wasser steigst und dann halt einfach auf dem Rad deine Karten spielst. Also ich bin echt gespannt, wo die Reise jetzt hingeht und hoffe natürlich, dass du jetzt, sobald du das Go kriegst, auch wirklich wieder voll belasten kannst und dass dann vor allen Dingen beim Schwimmen auch alles passt, weil das ist ja auch immer so ein bisschen beim Schwimmen. Diese Streckung im Ellbogen brauchst du ja schon am Ende des Tages, sonst wird das, glaube ich, auch noch richtig nervig, dass das wirklich schnell wieder geht, dass du da die ganze Bewegungsausführung wieder machen kannst und komplett in die Streckung gehen kannst am Ende des Tages, ja.
Und ich schlepp natürlich jetzt über die ganze Saison auch noch mega viel extra Gewicht mit der Platte in meinem Ellbogen.
Oh ja.
Ist natürlich nochmal ein Handicap.
Sind das 26 Gramm oder?
Kilo.
Aber vielleicht hilft das ja fürs Schwimmen, dass du dann wieder ausbalancierter bist. Der rechte Arm war der schlechte. Den hast du immer so aus Wasser geschlagen, der fällt jetzt schon früher runter und gleitet dann vielleicht so.
Ja, vielleicht.
Easy ins Wasser rein.
Ich sink einfach. wie so ein Stein.
Ja, das passiert bei dir nicht mit deinen Beinen, wie du schwimmen kannst. Du bist ja Beine-Profi. Wenn ihr übrigens mal mit Friedfunk schwimmen geht, nie gegen ihn Beine schwimmen. Da habt ihr keine Chance.
Ja, ich bin auch gestern das erste Mal mit Jebbe geschwommen, also quasi zeitgleich im Becken. Ich meine, ich kann halt nur meine Beine und mein Einarmig-Programm schwimmen und Jebbe ist halt so sein Programm geschwommen. Und irgendwann hat er mich so gefragt, wie viel ich schon habe und ich hatte halt irgendwie 1,5 Kilometer. Und er so, was? Ich habe erst 2, wie kann das sein? Da hat er doch so gesagt, theoretisch mit 2a müsste ich ja doppelt so schnell schwimmen wie du.
Da kommen wieder die guten Formeln raus.
Jebbe liebt ja auch Beine schwimmen. Also wenn der diese Verletzung hätte, ich glaube, das Allerschlimmste wäre wirklich, dass wenn er wieder einsteigt und einfach nur Beine schwimmen kann. Das wäre für ihn das Allerschlimmste an der ganzen Verletzung.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin da komplett auf Jebbes Seite. Das ist, wenn ich irgendwie drum rumkomme im Trainingsplan, dann Beine werden immer gekürzt.
Ich mag es aber auch nicht. Ich kann es, aber ich mag es nicht.
Keiner mag Beine schon. So, jetzt ist es raus. Geil, haben wir doch alles besprochen. Ich glaube, wir sollten dann noch mal spätestens irgendwie so Ende Dezember, Anfang Januar sprechen und gucken, was die Form macht. Ob du dich schon umentschieden hast für Südafrika oder wie es dann aus... bist du jetzt die ganze Zeit zu Hause? Du hast mir schon gesagt, so Januar planst du nochmal irgendwie wahrscheinlich dann ins Trainingslager zu gehen.
Ja, aber Januar auf jeden Fall dann ins Trainingslager. Jetzt Dezember ist dann, ja, ich denke, das kann ich dann, wenn, dann spontan entscheiden, nur je nach, wie es halt jetzt dann schon geht. Und Wetterlage natürlich auch. Mhm. Ich meine, ich muss jetzt natürlich erstmal gucken, wenn es jetzt ab nächster Woche schon gehen sollte. Ich muss natürlich dann auch nochmal extra viel mit Physio zusammenarbeiten, dass wir da halt wirklich da 100% einfach wieder vom rechten Arm herbekommen und dann auch wieder so die Kraft und Ansteuerung und erst dann würde es ja Sinn machen, dass ich irgendwie ins Trainingslager fahren kann und da muss man mal gucken und es kann natürlich auch sein, dass es nächste Woche eben noch nicht ganz zusammengewachsen ist und ich nochmal irgendwie 1-2 Wochen warten muss. Muss man mal gucken und werden spontan entscheiden, aber Januar dann spätestens gehe ich auf jeden Fall ins Trainingslager.
Hast du dann nochmal Kontrolle mit Röntgen und so, dass sie sich
ja das genau also nicht ja, okay. Also gehe jetzt genau quasi nach 6 Wochen also hoffentlich dann das letzte Mal auch aber genau falls irgendwie noch nicht zusammengewachsen ist, dann vielleicht nochmal.
Ja, bei deinen Genen und Fähigkeiten wird das, ich bin sicher, das wird alles zusammengewachsen sein und dann kannst du wieder loslegen. Hast du denn noch Schmerzen jetzt gerade, wenn du so in die Dehnung gehst?
Ja, aber wenn ich jetzt so ins Maximale gehe, also bei Streckung jetzt nicht, aber wenn ich so in die Beugung gehe, ins Maximale, da merke ich schon, also wenn es halt nicht weitergeht, da ist schon noch ein bisschen Schmerzen da. Ist halt auch immer noch Schwellung da.
Ja, okay. Ja, das dauert ja echt immer lange, bis das wirklich raus ist nach so einer OP.
Ja.
Das habe ich auch völlig unterschätzt. Also ich habe dann irgendwann auch mal nochmal dem Orthopäden mal mir geschrieben, sagt so, hey, das ist immer noch da. Also ja, ich habe dir doch gesagt, das dauert 3 Monate plus. So, ja. Du willst ja dann nicht wahrhaben, aber das ist echt krass. Also bei mir ist jetzt, das ist ja wirklich etwas mehr als 3 Monate her und ich würde sagen, seit so 1,5-2 Wochen ist es erst so, dass die Schwellung wirklich, dass ich sagen kann, sie ist weg oder sie ist vielleicht sogar noch ganz leicht da. Gerade aktuell, das ist echt so krass.
Ja, ich glaube, das Wichtigste, worauf man schaut, ist einfach, dass einfach ein Fortschritt da ist. Es war bei mir eigentlich immer, ich habe es halt immer nach so, weil ich halt musste ja den Arm schon quasi benutzen. Also benutzen heißt keine Last drauf, aber halt, dass ich halt irgendwie halt den im Streck und Beug so viel es geht irgendwie im schmerzfreien Bereich. Und am Anfang konnte ich halt wirklich noch gar nichts machen mit rechts. Also irgendwie essen, alles mit links. Jana musste mir die Marmeladengläser aufmachen oder das Fleisch schneiden oder das Brot schneiden. Das ging alles noch gar nicht. Und das halt dann auch irgendwann geht es wieder oder beziehungsweise irgendwann konnte ich mir dann auch wieder an die Nase fassen oder dann halt dementsprechend auch wieder mit rechts essen. dann auch mal wieder mit rechts den Arsch abwischen.
Große Erfolgserlebnisse.
Ja, das ist halt so Step by Step irgendwann so, das ging letzte Woche noch nicht, jetzt auf einmal geht's wieder. Das ist so, man muss halt, glaube ich, da einfach den Fortschritt sehen und der ist halt wahrscheinlich dann auch bei jedem oder bei jeder Verletzung dann individuell. Und ja, sich da auch nicht irgendwie mit anderen vergleichen, die vielleicht die gleiche Verletzung haben, aber denen es vielleicht schneller geht oder langsamer. Das ist da, glaube ich, auch wichtig. Weil, also mir haben auch nämlich echt viele geschrieben auf Instagram, die wirklich auch jetzt zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Verletzung haben. Auch wegen Radunfall.
Der Klassiker. Wenn die Triathleten Gravel fahren.
Ja, ist natürlich cool auch da, wenn man mit anderen da so ein bisschen die Erfahrung teilen kann. Dann, das hilft da natürlich schon auch.
Ja, mega gut. Jetzt ist mir auch wieder noch eingefallen, dass beispielsweise Nils letzte Woche auch gesagt, Hayden Wild, darauf wollte ich eben auch zurück mit dem Comeback Stronger, der auch da diese krasse Verletzung hatte und einfach da ja auch gefühlt gar nichts verloren hat einfach und das erste Rennen direkt wieder alles rasiert hat. So machst du es einfach auch, Fred.
Genau. Muss ich nur bis 8 zählen.
Nee, ich glaube nicht, dass es 8 Runden gibt beim Ironman New Zealand. Das wäre auf jeden Fall krass, dann da wäre auf jeden Fall viel Verkehr dann auf der Strecke. nicht so geiles Ironman-Rennen, glaube ich. Was sind das, eine, zwei Runden? Zwei?
Boah, ich weiß es
Hast
gar nicht.
Hast du nicht geguckt?
Boah, nee, maximal 2 beim Ironman. Oder? Ja. Also meistens so.
Schauen wir mal. Fred, das können wir uns in der nächsten Episode angucken, wenn wir wissen, ob du dann Neuseeland machst oder ob wir umbuchen müssen nach Südafrika. Südafrika ist geil. Ist ein geiles
also
Land.
Also stimmt, du startest ja auch Neuseeland. Habe ich auf Strava gesehen. Die Fitness ist da.
Ja, mal gucken, wenn es so weitergeht. Ich habe ja noch keinen Startplatz. Vielleicht spontan. Aber ich glaube, es ist ausgebucht.
Echt?
Mal gucken. Ja, wo du announced hattest, dass du startest, war, glaube ich, direkt.
Ja, ich glaube, jetzt, wo die Norweger announced haben, dass sie starten, da muss man echt gucken.
Aber ich weiß es echt nicht. Aber es ist ja, ich guck mal, es ist ja oftmals, dass die Rennen mittlerweile echt fast alle ausgebucht sind, immer relativ schnell. Kursumi sold out. Da Südafrika ist open. New Zealand, ist noch. Guck mal, ich kann noch melden für New Zealand und ich kann noch melden für Texas und für Südafrika.
Was kostet eigentlich im Zwischen?
Welches? Neuseeland?
Also unterschiedlich?
Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also Neuseeland kostet, ja gut, das ist jetzt schwierig, 1375 New Zealand Dollars.
Ja, das ist, ich glaube, Hälfte kannst du nehmen bei New Zealand Dollars.
Ich guck mal Südafrika.
Ungefähr.
Register. Ah ja, okay. Ich bin auch so depp. Ne? Ich gucke, Südafrika ist besser. 9206 Rand.
Was ist 10 Euro, oder was? 20 Euro.
Nee, ich, warte.
Schnapper.
Rand in Euro.
Es ist wahrscheinlich alles so 600, 700 Euro, oder?
Ja, es ist irgendwie in der Range. Findet das alles statt? Oh Gott, jetzt muss ich alles wegklicken.
Ich werde mir auch das erste Mal in meiner Profikarriere, werde ich mir die Ironman Pro License holen. Ich hatte die davor noch nie.
Du hattest nie die Pro License?
Nee, also halt immer nur Single Day Events. Also es kostet ja für 70 Dreier 250 Dollar.
Ja.
Für einen Full Ironman 500 Dollar. Und die fürs ganze Jahr, also diese Flatrate, 1.500 Dollar.
Früher waren es mal 1.000, das weiß ich noch.
Ja, genau. Und es hat sich halt, ich habe noch nie so viele Ironman oder Ironman 73 Rennen gemacht, dass ich es halt gelohnt hätte.
Ah.
Und jetzt, wenn ich halt irgendwie allein schon mal zwei Ironmans und zwei 73er mache, sagen wir mal grob, dann wird es sich ja schon lohnen. Und das Gute ist, man hat halt noch diese Freiheit einfach vom Melden. Du kannst dich halt einfach überall melden.
Krass. Also Südafrika ist für Age Grouper deutlich billiger. 461 Euro, Neuseeland 672.
Ja.
Fred, Südafrika, komm.
Da sparst du, glaube ich, auch was Flüge angeht, wahrscheinlich auch nochmal billiger.
Leicht. Hey, also Quatsch. Also Neuseeland werde ich auf gar keinen Fall starten und ich glaube auch nicht Südafrika. Das ist natürlich alles nur ein Spaß. Aber es ist krass zu sehen, dass da so ein Unterschied drin ist. Das hätte ich nicht gedacht.
Gut. Gudi,
machen wir hier einen Deckel drauf und wir quatschen in ein paar Wochen. Wir quatschen einfach wieder, wenn du die Entscheidung gefällt hast.
Ja.
Würde ich sagen. Das ist gut.
Am 6. März, am Tag davor vom Rennen.
Die Frage ist, wird es vor dem Trainingslager oder nach dem Trainingslager? Weil vorher weißt du eigentlich noch gar nicht, wie die Form ist.
Ja, aber ich glaube, ich muss dann schon so mal gucken, weil ich meine, das Trainingslager wäre dann schon dafür da, dann auch schon ins spezifische Ironman-Training zu gehen.
Race Pace, TT-Bike.
Ja. Und wenn ich dann nicht starten würde, dann würde man da halt nochmal irgendwie den V2-Max-Block verlängern. Mhm. Aber gut, muss ich auch nochmal mit dann natürlich alles genau besprechen. Und jetzt erstmal 100% werden.
So machen wir es. Fred,
jo.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.